Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Im Fall Nawalny erhöht Deutschland den Druck auf Russland und weist Vorwürfe aus Moskau zurück, Deutschland kooperiere nicht. Einem Rechtshilfeersuchen habe man schon längst zugestimmt, sagt Außenminister Heiko Maas.
Und es gibt auch überhaupt keinen Grund, dem nicht zuzustimmen. Und insofern ist das eine weitere Nebelkerze, von denen wir ja in den letzten Tagen schon einige gesehen haben.
So Maas im Bericht aus Berlin. Über die ganze Debatte berichten wir gleich. Außerdem in den USA protestieren wieder Tausende gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt, mitunter gewaltsam. Und Donald Trump? Der will nun Antirassismus-Trainings nicht mehr finanzieren in den amerikanischen Behörden. Auch dahin schauen wir gleich. Und in Belarus haben über 100.000 Menschen gegen den Staatschef Lukaschenko demonstriert. Das wird auch ein Thema hier sein. Wie die Zeitungen von morgen einige dieser Themen kommentieren, das hören Sie dann in der Presseschau um kurz vor 11:30. Wer hat den russischen Oppositionellen Alexei Nawalny vergiftet und warum? Deutschland erwartet, dass Russland das aufklärt. Nun beschuldigt aber Russland Deutschland, die Ermittlungen zu bremsen. Stimmt nicht, sagt der deutsche Außenminister, haben wir gerade gehört. Unterdessen wird weiter über Sanktionen debattiert und über einen Stopp der Erdgaspipeline Nord Stream 2. Der SPD-Chef Norbert Walter Borjans sieht einen Stopp kritisch. Johannes Kuhn berichtet.
Die Bundesregierung hatte es bislang vermieden, Aufklärung im Fall Nawalny mit der Zukunft der Gaspipeline Nord Stream 2 zu verknüpfen. Dies ändert sich nun. Den Anfang machte Bundesaußenminister Heiko Maas in der Bild am Sonntag. Ich hoffe jedenfalls nicht, dass die Russen uns zwingen, unsere Haltung zu Nord Stream 2 zu ändern, sagte der SPD-Politiker. Am Sonntagnachmittag erklärte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, für sie sei Nord Stream 2 kein Herzensprojekt. Was jetzt weiter passiere, hänge vom Verhalten der russischen Seite ab, so die CDU-Chefin zur Nachrichtenagentur Reuters. Das umstrittene Großprojekt Nord Stream 2 als politisches Druckmittel. Das sorgt sowohl in der SPD als auch in der Union durchaus für Bauchschmerzen. Bernd Westphal, wirtschafts- und energiepolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, sagte unserem Hauptstadtstudio,
das ist vielleicht in der Reihe der Maßnahmen, die man jetzt mit den europäischen Partnern überlegt, ein Baustein, aber ich würde es nicht als zentrales Argument und auch nicht als zentrale Maßnahme sehen, jetzt in dem Fall Nawalny.
Westphal bezweifelt grundsätzlich, ob Wirtschaftssanktionen hilfreich wären.
Ich bin mir da nicht sicher, ob wirklich wirtschaftliche Sanktionen auch zu einer politischen Weiterentwicklung, Bewegung in der Sache führen. Das kann man an vielen Beispielen sehen, in der Türkei oder auch mit Russland oder anderen Ländern.
In der CDU forderte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer am Samstag einen Weiterbau von Nord Stream 2. Deutschland und Russland seien aufeinander angewiesen, sagte er. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet wiederum warnte vor einer voreiligen Entscheidung. Seine Konkurrenten um den CDU-Vorsitz sehen das anders. Der mandatslose Politiker Friedrich Merz fordert einen 2-jährigen Baustopp für Nord Stream 2. Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen pocht sogar auf eine Beendigung des Projekts. Joachim Pfeiffer, wirtschaftspolitischer Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, bezeichnete einen Baustopp dagegen im Handelsblatt so wörtlich als Schuss ins eigene Knie. Der CDU-Politiker David McAllister, Vorsitzender des Ausschusses für Auswärtige Angelegenheiten im Europaparlament, hält EU-Sanktionen für notwendig. Zur Frage, ob dazu auch ein Stopp von Nord Stream 2 gehören könnte, sagte er im Deutschlandfunk-Interview der Woche.
Rechtlich ist dieses Projekt aus meiner Sicht nicht zu stoppen. Es ist eine politische Frage, ob man Nord Stream 2 vollenden will oder nicht. Und diese politische Bewertung hat die Bundesregierung vorzunehmen.
Die Bundesregierung erwartet von Moskau in den kommenden Tagen Bewegung. Ein Ultimatum gibt es aber nicht. Bislang gibt es keine Beweise, dass der russische Geheimdienst hinter dem Giftanschlag auf den Kreml-Kritiker Nawalny steckt. Eine Untersuchung unter internationaler Beteiligung könnte hier objektiv Klarheit schaffen. Die NATO fordert Moskau auf, dabei mit der Organisation für das Verbot chemischer Waffen zusammenzuarbeiten. Alexander Rahr, Osteuropa-Historiker und Politikberater, beschrieb die aktuelle russische Position am Wochenende im Deutschlandfunk so.
Ich glaube, was der Kreml jetzt sucht, ist die Beziehung zu Deutschland nicht zu gefährden und zu Europa nicht völlig zu zerstören. Man will aber gleichzeitig das Gesicht wahren.
Eine Sprecherin des russischen Außenministeriums erklärte, man könne sich bei den Ermittlungen eine Zusammenarbeit mit Deutschland vorstellen. Zugleich kritisierte sie, dass ein Rechtshilfeersuchen der russischen Generalstaatsanwaltschaft vom 27. August nicht beantwortet worden sei. Man könne sich bislang nicht sicher sein, ob Deutschland nicht ein doppeltes Spiel spiele. Die Berliner Justizbehörden hatten am Freitag den Eingang des Rechtshilfeersuchens bestätigt.
Johannes Kuhn berichtete darüber, ob Nord Stream 2 ein Druckmittel gegenüber Russland sein sollte oder nicht. Seit einem Monat lassen sich die Demonstrierenden in Belarus nicht einschüchtern. Nicht vom Militär mit den gepanzerten Fahrzeugen und auch nicht davon, dass immer wieder Protestierende in Vans gepfercht und abtransportiert werden. Heute sind über 100.000 Menschen auf die Straßen gegangen gegen Staatschef Alexander Lukaschenko und mehr als 150 wurden festgenommen. Christina Nagel.
Zehntausende sind am Nachmittag erneut zum Präsidentenpalast gezogen, trotz eines massiven Polizei- und Militäraufgebots, trotz Stacheldrahts und Schützenpanzer, trotz Dutzender, zum Teil auch gewalttätiger Festnahmen. Ich denke, dass es alle leid sind, ohne Ende Angst zu haben. Die Menschen sollten begreifen, wenn sie heute passiv bleiben, werden sie auch weiter in Angst leben, sagt ein junger Uni-Dozent im belarussischen Online-Sender Belsat. Er sei zutiefst beunruhigt, wenn er sehe, dass die Polizei einfach in Häuser und Universitäten eindringe und wahllos Menschen festnehme. Mit jedem Tag, ergänzt ein älterer Herr, rücke die Gesellschaft deshalb enger zusammen. Sie sehen deutlich die Willkür, mit der die Rechtsschutzorgane vorgehen. Wir werden in der Hölle landen, wenn wir jetzt klein beigeben. Über 100.000 Menschen, so Augenzeugen, sind gekommen, um erneut lautstark den Rücktritt des Präsidenten und die Freilassung politischer Gefangener zu fordern. Zu ihnen zählen längst auch jene, die während der Protestaktionen festgenommen wurden. Einer für alle, alle für einen, skandieren die Aktivisten. Eine Losung, die auch von den drei Frauen, die im Wahlkampf Präsident Lukaschenko Paroli geboten haben, aufgenommen wurde. Svetlana Tichanowskaja, Veronika Tsepkalo, beide im Exil, und Maria Kolesnikova, die in Minsk die Stellung hält, ließen sich heute online zusammenschalten, um ein Zeichen zu setzen. Wir sind zusammen, so wie wir früher zusammen waren. Wir handeln auch weiter gemeinsam, so wie auch das gesamte belarussische Volk zusammenhält, betonte Lukaschenkos Herausforderin Svetlana Tichanowskaja. Sie warnte davor, denjenigen Glauben zu schenken, die von einer Spaltung der Opposition sprechen würden, es sei nichts als Propaganda. Sie eine, weiterhin ein Ziel, erklärte auch Veronika Tsepkalo. Unser Ziel sind Veränderungen in der Republik Belarus. Unser Ziel ist der Sturz des Regimes von Lukaschenko. Unser Ziel ist der Aufbau eines demokratischen Staates durch Neuwahlen, durch eine Neuwahl des Präsidenten der Republik Belarus. Revolutionäre Ziele sind es aus Sicht von Präsident Lukaschenko, der weiterhin jeden Dialog mit der Opposition und dem Koordinierungsrat, der zwischen den Demonstranten und der politischen Führung vermitteln will, ablehnt. Lukaschenko setzt auf Druck, auf den Sicherheitsapparat, die Justiz und den russischen Präsidenten. Die Opposition dagegen setzt auf die Macht der Straße.
Es ist nur Frage von Zeit,
sagt Maria Kolesnikova. Sie sei da optimistisch und deutet mit der Hand auf die vielen Menschen um sie herum. Auch am 5. Protestsonntag ist von Ermüdungserscheinungen bei der Demokratiebewegung nichts zu spüren.
Christina Nagel berichtete. Wir schauen in die USA. In mehreren Städten dort hat es Ausschreitungen gegeben, unter anderem in Portland. Dort haben Demonstrierende offenbar Steine auf die Polizei geworfen, die dann mit Tränengas reagiert hat. Seit 100 Tagen demonstrieren Menschen in Portland jetzt gegen Polizeigewalt und gegen Rassismus. Und Donald Trump hat nun die staatlichen Behörden angewiesen, keine Antirassismus-Trainings mehr für die Mitarbeitenden zu bezahlen, weil diese, so die Begründung, unamerikanische Propaganda seien. Unterdessen hat sich Jacob Blake erstmals zu Wort gemeldet. Das ist der Mann, der querschnittsgelähmt ist, weil die Polizei ihm in Kenosha in den Rücken geschossen hatte. Arthur Landwehr berichtet.
Your life. Your legs, something that you need to move around and move forward in life, could be taken from you like this, man.
Wie ein Fingerschnippen. So schnell ist dein Leben vorbei. Hast du nicht einmal mehr die Beine, die dich irgendwo hinbringen. Jacob Blake meldet sich mit einem Twitter-Video aus dem Krankenhaus. 7-mal hatte ihm ein Polizist bei einer Kontrolle in den Rücken geschossen. Jetzt ist er querschnittsgelähmt.
24 hours is pain, it's number pain. It hurts to breathe, it hurts to sleep. It hurts to move from side to side, it hurts to eat.
24 Stunden Schmerzen, alles tut weh, zu atmen, schlafen, sich von der einen zur anderen Seite zu bewegen, zu essen. Nach den Schüssen auf den 29-jährigen Familienvater war es zu Demonstrationen und Ausschreitungen in Kenosha im US-Bundesstaat Wisconsin gekommen.
The type of shit that you will go through. Staples, I got staples in my back, staples in my damn stomach. You do not want to have to deal with this shit, man.
Diesen Mist willst du nicht. Ich habe Klammern im Rücken, im Magen. Und damit willst du nichts zu tun haben. Ich bitte euch, ändert euer Leben. Das sei seine Botschaft, sagt er nun in dem Video.
Please, I'm telling you, change our lives out there. We can stick together, make some money, make everything easier for our people out here, man, because there's so much time that has been wasted.
Wir können zusammenstehen, etwas Geld verdienen, alles einfacher machen für unsere Leute. Da ist so viel Zeit verschwendet worden. In Kenosha hat sich das Leben in der Stadt wieder beruhigt. Die Ausgangssperre ist aufgehoben. Warum der Polizist auf Blake schoss, ist immer noch nicht geklärt. Jacob Blake wird sich eines Tages vor Gericht wegen sexuellen Angriffs verantworten müssen. Etwas, was mit den Schüssen aber nichts zu tun hat. Bei einer Videoanhörung am Freitag hat er sich vom Krankenhausbett aus für unschuldig erklärt.
Das waren Informationen von Arthur Landwehr. 3 Abende in Folge ist es in Leipzig am Samstag zu Ausschreitungen gekommen. Eine Demonstration gegen Verdrängung und für bezahlbares Wohnen lief aus dem Ruder. Laut der Polizei warfen die Demonstrierenden Steine und Pyrotechnik und verletzten 2 Beamte. Peter Neumann über die Reaktion.
Leipzig kommt einfach nicht zur Ruhe. Wieder gab es Ausschreitungen, den 3. Abend in Folge. Wieder fliegen Steine auf Polizisten, werden Barrikaden gebaut, Mülltonnen brennen. Auch ein Einsatzfahrzeug wird angezündet. Polizeisprecherin Mandy Heilmann.
Am gestrigen Abend erlitten 2 Polizeibeamte Verletzungen im Einsatzverlauf. Und gegen 15 Personen konnten wir ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachtes einer Straftat einleiten.
Sachsens Ministerpräsident Kretschmer nennt die Randalierer üble Gewalttäter.
Sie verstecken sich hinter politischen Forderungen. Ihnen geht es aber nur darum, zu zerstören und anzugreifen. Diesen Leuten muss das Handwerk gelegt werden. Wir ermitteln intensiv. Die ersten Personen sitzen bald im Gefängnis oder in Untersuchungshaft, werden hoffentlich schnell verurteilt. Das ist die Konsequenz und die Antwort, die diese Leute hören müssen.
Vor allem Politiker der Linkspartei, so Kretschmer, würden immer wieder versuchen, Begründungen zu finden, Rechtfertigungen zu finden für diese Gewaltexzesse.
Es gibt sie nicht. Es gibt auch in Leipzig bezahlbaren Wohnraum. Mag sein, dass er vielleicht nicht unbedingt in Connewitz und in der Innenstadt ist, aber ich war ja oft in Leipzig, habe auch mit unterstützt sozialen Wohnungsbau. Diesen Leuten geht es nicht um dieses Thema. Es geht ihnen darum, gegen diese Rechtsordnung vorzugehen. Und ich finde, wir haben allen Grund, gerade jetzt 30 Jahre nach der friedlichen Revolution und nach der deutschen Einheit, das Eigentum auch zu schützen. Wer ein Grundstück besitzt, wer ein Haus besitzt, hat das Recht, es zu renovieren und zu vermieten. Und da kann es nicht sein, dass da Leute dagegen vorgehen und mit Farbe werfen oder anzünden oder Barrikaden machen. So etwas dürfen wir uns nicht im Ansatz bieten lassen.
In Leipzig wird, wie in vielen anderen Großstädten auch, eine Debatte um Verdrängung und steigende Mieten geführt. Im Vergleich zu Berlin oder München sind die Mieten in Leipzig weniger hoch und doch in den letzten Jahren stark angestiegen. Die Debatte um bezahlbaren Wohnraum habe mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen einen schweren Rückschlag erlitten, so gestern Leipzigs Oberbürgermeister Jung. Ob nach den 3 Krawallnächten jetzt wieder Ruhe in Leipzig einzieht, ist fraglich. Für das kommende Wochenende haben Linksradikale zu kritischen Aktionstagen in Leipzig aufgerufen.
Peter Neumann berichtete. Im Februar waren 12 Mitglieder der sogenannten Gruppe S festgenommen worden. Sie sollen rechtsextreme Terroranschläge geplant haben auf PolitikerInnen und Moscheen. Einer der Unterstützer arbeitete offenbar bei der Polizei in Hamm. Über die neuen Erkenntnisse berichtet Arne Hell.
Auf Fotos im Internet hat sich Thorsten W. gerne als Fan nordischer Mythologie präsentiert. Im Wikingerkostüm und mit Runenabzeichen. Auf seinem Balkon wehte eine Reichsflagge, schwarz-weiß-rot. Und auf seinem Schreibtisch fand sich die rechte Zeitschrift Junge Freiheit.
Die einzelnen Bausteine hätten zusammengeführt werden müssen,
gab Hamms Polizeipräsident kurz nach Thorsten W.'s Festnahme zu.
Das Problem ist, man hat nicht hingeguckt. Man hat es nicht ernst genommen,
sagt heute NRW-Innenminister Herbert Reul zu dem Fall. Aufgrund der Hinweise hatte es zwar Ermahnungen gegen den Verwaltungsbeamten aus dem Verkehrskommissariat gegeben, aber kein förmliches Disziplinarverfahren. Doch Thorsten W. war offenbar nicht nur Anhänger der Reichsbürgerbewegung, er soll auch ein rechtsextremistisches Weltbild gehabt haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen ihn, weil er eine rechtsextremistische Terrorgruppe unterstützt haben soll, die Gruppe S. Bei den Durchsuchungen bei ihm zu Hause sollen die Ermittler nach Informationen von WDR und Süddeutscher Zeitung jede Menge belastendes Material gefunden haben. Schriften, in denen der Holocaust geleugnet wird, NS-Symbole, einen Button der Gruppe Identitäre Bewegung. Selbst im Büro von Thorsten W. auf der Polizeiwache in Hamm fanden die Ermittler eine Neonazi-Zeitschrift, die Unabhängigen Nachrichten, die vom NRW-Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft ist. Und Thorsten W. soll im Dienst auch Zugang zu sensiblen Informationen gehabt haben. Den Recherchen zufolge schickte er sich ein vertrauliches Lagebild der Polizei an seine private Mailadresse. Darin ging es um die Reichsbürgerszene.
Der Zugang zu den polizeilichen Rechnern ist klar geregelt. Das ist eine klare Anweisung, da gibt es auch klare Kennungen.
Sagt zu dieser neuen Erkenntnis NRW-Innenminister Herbert Reul.
Aber wenn das jemand macht, der eine Gesinnung hat, die nicht in Ordnung ist, dann merke ich es erst dann, wenn entweder während des Prozesses irgendein Kollege sagt, das ist ein schräger Fürst, oder im Nachhinein, wenn es auffällt, wir es aufklären können. Im Moment sind wir in dem Fall bei der nachträglichen Aufklärung.
Zu den gesamten Vorwürfen wollte sich Thorsten W.'s Anwalt auf Anfrage nicht äußern. Der Beamte selbst sitzt in U-Haft. Die Ermittlungen gegen ihn förderten im Februar auch Informationen zutage, die zwei weitere Mitarbeiter der Polizei in Hamm belasten, einer davon ein Polizeibeamter. Besonders er soll mit Thorsten W. nach Informationen von WDR und SZ mehrere tausend Nachrichten in Chatgruppen ausgetauscht haben. Es ging um Hakenkreuze, SS-Verherrlichungen und zynische Witze über Ausländer, auf die man schießen könne.
Äußere ich mich entsprechend, bringe ich mich entsprechend verfassungsfeindlich im Privaten ein, ist das ebenfalls ein Dienstvergehen oder ein Problem?
Sagt Professor Martin Klein von der Polizeihochschule in Bielefeld.
Denn diese Pflicht, sich aktiv für die Verfassung, für das verfassungsgemäße Verhalten einzusetzen, gilt sowohl dienstlich als auch außerdienstlich.
Genau wie gegen Thorsten W. laufen gegen seine Kollegen aus Hamm dienstrechtliche Verfahren. Das zuständige Landesamt in NRW bestätigte auf Anfrage, dass einer der beiden fristlos entlassen wurde. Der andere, der Polizeibeamte, wurde vorläufig vom Dienst suspendiert. Auch die Staatsanwaltschaft Dortmund ermittelt. Die Vorwürfe gegen Thorsten W. wiegen noch deutlich schwerer. Die Gruppe S soll laut Bundesanwaltschaft Anschläge auf Politiker und Muslime geplant haben. Er soll für die Gruppe Geld zugesagt und laut Zeugen selbst auch eine Waffe bestellt haben. Nach Informationen von WDR und Süddeutscher Zeitung soll Thorsten W. kurz vor der Festnahme allerdings einen Rückzieher angekündigt haben. Einem der Beschuldigten aus Nordrhein-Westfalen soll er geschrieben haben, ihm sei das alles jetzt zu heftig. Aktionen wie Anschläge sollten aus seiner Sicht später stattfinden, wenn der Tag dafür gekommen sei.
So Arne Hell. Am Wochenende hat Indien einen neuen traurigen Rekord verkündet, nämlich 90.000 Neuinfektionen mit Corona und 1.000 Tote an nur einem Tag. Deutschland will helfen. Bernd Muschborowska.
Insgesamt hat Indien jetzt mehr als 4 Millionen bestätigte Corona-Fälle. Sandeep Nayyar, Leiter des BLK Super Speciality Hospitals in Delhi.
We were third behind Brazil, but it was just a margin of few thousand.
Wir liegen knapp an dritter Stelle hinter Brasilien. Die USA haben über 6 Millionen Fälle, Brasilien 4,12 Millionen und wir 4,11. Wenn wir jeden Tag 90.000 Neuinfektionen haben, dann überholen wir die bald. Und auf diesen zweiten Platz kann man nicht stolz sein. Wir sollten eher besorgt sein. Aber die Leute halten sich nicht an die angeordneten Maßnahmen. Das ist nicht gut. In den zahlreichen Testcentern in Delhi herrscht Hochbetrieb. Vor den Schaltern, an denen Nasen- und Rachenabstriche genommen werden, gab es lange Warteschlangen, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen war. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums werden jetzt mehr als 1 Million Corona-Tests täglich durchgeführt. Außerdem verweist das Ministerium auf mehr als 70.000 genesene Covid-19-Patienten innerhalb eines Tages. Die Sterberate von Covid-19-Patienten liege bei nur 1,73%. Auch Indiens Premierminister Narendra Modi lobte die Erfolge seiner Politik.
A global pandemic.
Eine globale Pandemie hat die Widerstandskraft unseres Gesundheitssystems und unserer Wirtschaft auf eine harte Probe gestellt. Wir haben die medizinische Infrastruktur ausgebaut, darunter Covid-19-Krankenhäuser und Intensivstationen. Im Januar hatten wir ein einziges Labor für Corona-Tests. Heute haben wir landesweit 1600. Der Erfolg dieser Bemühungen ist groß. Als Land mit 1,3 Milliarden Menschen und begrenzten Ressourcen haben wir eine der niedrigsten Sterberaten weltweit. Anfang des Monats trat die Phase Unlock 4 in Kraft, durch die das öffentliche Leben wieder weitgehend zur Normalität zurückgekehrt ist. So hat unter anderem die Metro in Delhi den Betrieb wieder aufgenommen. Sunil Kumar, ein Rikscha-Fahrer in Delhi. Die Regierung macht, was sie kann, aber in der Bevölkerung ist das Bewusstsein über diese Krankheit nicht besonders groß. Den Leuten ist nicht klar, dass das Coronavirus noch nicht besiegt ist. Die glauben, nur weil der Lockdown aufgehoben wurde, ist die Pandemie vorbei. Die halten keinen Abstand und kümmern sich auch nicht um andere Vorsichtsmaßnahmen. Vor dem Hintergrund der Entwicklung in Indien weitet die Bundesregierung ihre Hilfen deutlich aus. So würden 330.000 Covid-19-Testkits und 600.000 Schutzausrüstungen für medizinisches Personal bereitgestellt, bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums. Außerdem kurzfristige Kredite im Umfang von 460 Millionen Euro.
Das waren Informationen von Bernd Musch-Borowska. In Kalifornien sind von einem Waldbrand eingeschlossene Menschen in Sicherheit gebracht worden. Katharina Wilhelm.
In Kalifornien hat ein Feuer hunderte Menschen auf einem Campingplatz bedroht. Wie die Feuerwehr im nordkalifornischen Fresno bestätigt, hatte ein Brand den Campern die einzige Zufahrtsstraße abgeschnitten. Zwischenzeitlich hatte die Feuerwehr den Menschen empfohlen, notfalls Schutz in einem nahegelegenen See zu suchen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatten dann Rettungskräfte angefangen, die Menschen aus dem Gebiet auszufliegen. Bislang seien mehr als 60 mit Hubschraubern gerettet worden. Dutzende Menschen hätten sich verletzt. Zum Teil durch Rauchvergiftungen, andere hätten Knochenbrüche erlitten. Zwei Menschen hätten sich schwere Verletzungen zugezogen. Nach Angaben des zuständigen Sheriffs sind derzeit rund 220 Menschen in Sicherheit. Derzeit gehe man davon aus, dass alle Menschen aus dem Gebiet gerettet worden sind.
Das waren Informationen von Katharina Wilhelm. Und damit kommen wir jetzt zur Presseschau, zusammengestellt von Marco Langer und gelesen von Volker Barnik.
Wer einen Streit beginnt, der sollte wissen, wie er ihn beenden kann. Dieser politische Grundsatz geht im Fall des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny immer mehr verloren, schreibt etwa die Frankfurter Rundschau zur Debatte, ob ein Ende des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 die angemessene Antwort auf die Vergiftung Nawalnys sein kann. Die neue Osnabrücker Zeitung ist sehr entschieden. Da die Ausweisung von Diplomaten oder die Sperrung von Konten wenig Eindruck macht in Moskau, ist es naheliegend, sich auch die Option für schärfere Maßnahmen offen zu halten. Ein Stopp der Bauarbeiten an der Gaspipeline Nord Stream 2 oder zumindest ein Moratorium, wie Unionspolitiker sowie Grüne und Liberale es fordern, wäre eine Sprache, die man im Kreml verstünde. Die Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen gibt es zu bedenken, es sei absehbar, Zitat, dass Deutschland zumindest mittelfristig mehr Erdgas brauchen wird. Denn der Aufbau von Ersatzenergie, insbesondere in Form von Windkraft und Photovoltaik, stockt. Dessen ungeachtet verweist der Mannheimer Morgen darauf, Russland sei, Zitat, zum Beispiel auch dringend auf Einnahmen aus Erdöl angewiesen. Also liegt es nahe, dass Deutschland stärker bei anderen ölexportierenden Staaten anklopft. Und was die umstrittene Pipeline betrifft, so könnte sie zwar fertiggestellt werden, doch deshalb muss Deutschland nicht gleich automatisch russisches Gas abnehmen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung kommt, was Nord Stream 2 angeht, zu folgendem Ergebnis. Wirtschaftlich und sicherheitspolitisch ist die Pipeline gegen die von der EU unterstützte Ukraine gerichtet und das Berliner Mantra, es handle sich um ein privatwirtschaftliches und nicht um ein politisches Projekt, geht so weit an der Wirklichkeit vorbei, dass sich im Kreml die Ansicht verfestigen musste, der Westen sei entweder schwach und inkonsequent oder genauso zynisch wie man selbst oder alles zusammen. Kommentiert werden auch die anhaltenden Krawalle in Leipzig, über deren Hintergrund die Süddeutsche Zeitung schreibt, steigende Wohnkosten und soziale Verdrängung sind existenzielle Themen in der am schnellsten wachsenden Stadt Deutschlands. Über die muss debattiert werden, mit Nachdruck, mit kreativem Protest, aber ohne Exzess. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung erläutert, im Regierungsbericht zur Einheit steht, dass die ostdeutschen Einkommen bei lediglich 86% der westdeutschen Einkommen lägen, werde dadurch vergleichsweise günstige Preise für Mieten und Bauland zu einem erheblichen Teil kompensiert. Genau das aber trifft auf Leipzig immer weniger zu. Die in der sächsischen Hauptstadt erscheinende Leipziger Volkszeitung kritisiert, Politiker, die sich in Anbetracht der drei Krawallnächte zwar schockiert zeigen, aber gleichzeitig Verständnis für die Hausbesetzer aufbringen, müssen sich jetzt den Vorwurf gefallen lassen, Gewalttätern ideologisch den Weg zu bereiten. Zu einem ähnlichen Urteil kommt abschließend die Zeitung Die Welt. Linke Militante sind Verbrecher und sie spielen politischen Gegnern, allen voran der AfD, in die Karten. Chaosnächte wie in Leipzig treiben den Rechtspopulisten die Wähler in die Arme.
Das war die Presseschau, zusammengestellt von Marco Langer und gelesen von Volker Barnik. Hier folgt gleich das Sportgespräch, anschließend dann die Radionacht mit Fazit. Und ab 1 Uhr begrüßt Sie dann mein Kollege Daniel Heinrich. Ich bin Stefanie Rode, sage Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.